Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Geschwister, wovon hängt es ab, wie sich unsere Gemeinde in Zukunft entwickeln wird? Wovon ist es abhängig, welchen Eingang das Evangelium in unserer Umgebung hat? Ob und in welchem Maß das Evangelium von den Menschen in unserem Umfeld angenommen wird? Hier in Gaste oder sprechen wir von Osnabrück? Wovon hängt es ab, ob unsere Gemeinde wächst? Welche Personen, Umstände, Voraussetzungen sind es, die darüber entscheiden, welchen Einfluss das Evangelium Gottes in unserem Umkreis entfalten wird? Was meint ihr? Was ist da relevant? Was sind da die entscheidenden Voraussetzungen? Worauf kommt es vor allem an? Ich bin mir nicht sicher, wie ihr antworten würdet. Aber wahrscheinlich würden viele von uns schnell auf die Gnade Gottes zu sprechen kommen. Nach dem Motto, es ist alles Gnade, von ihm allein hängt es ab, ob und in welchem Maß das Evangelium hier am Ort seine Kraft entfaltet. Gott allein kann es geben, dass Menschen das Evangelium annehmen und zum Glauben kommen. Und diese Aussage ist sicher wahr. Andere unter uns werden bei der Antwort auf diese Frage, aber vielleicht auch auf den Stellenwert des Pastors zu sprechen kommen. Auf seine Person, auf seine persönlichen Eigenschaften. Und dann in etwa sagen, ja, es hängt im Wesentlichen davon ab, wie der Pastor ist, ob unsere Gemeinde wächst oder nicht. Es kommt darauf an, was der für ein Potenzial mitbringt. Das, was er theologisch und menschlich, ich sag mal, drauf hat. Und je nachdem, was er mitbringt, wird sich die Gemeinde entwickeln. Und dann entscheidet sich das eben an Fragen wie, wie gut kann er predigen? Hat er die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen? Ist er witzig? Hat er Einfühlungsvermögen? Findet er zu Jugendlichen einen Draht? Ist er sympathisch, authentisch? Andere würden auf die Frage vielleicht mit dem Hinweis auf die Gemeindeleitung antworten und sagen, ja, ob sich unsere Gemeinde gesund entwickelt, ob sie auch zahlenmäßig zulegen kann, das hängt ja vor allem auch an den Ältesten. Ja, es kommt darauf an, wie die Gemeinde leiten, welchen Kurs sie vorgeben und wie sie die Gemeinde nach außen hin repräsentieren. Andere werden vielleicht mit einem Hinweis auf einen ansprechenden Gemeinderaum antworten und sagen, ob unsere Gemeinde sich entwickelt, ob sie wächst, hängt auch davon ab, ob wir einen ansprechenden Gemeinderaum finden. Ob es uns gelingt, dieses Wohnzimmer wieder zu verlassen und in den öffentlichen Raum zurückzukehren. Ja, andere werden vielleicht auf das allgemeine Umfeld hinweisen, in dem die Gemeinde steht. Ja, auf hartem Boden kann man eben nichts machen. Ja, da kann der Pastor noch so theologisch versiert sein, die Ältesten noch so gewissenhaft arbeiten. Ja, da kann man dann tun, was man will, da geht nichts. Vielleicht kommt man auch auf die Gottesdienstform zu sprechen. So als läge da der entscheidende Schlüssel. Der heutige Mensch ist es ja gewohnt, unterhalten zu werden. Und dementsprechend seien attraktive Gottesdienstangebote nötig, um ihn anzusprechen. Der ganz normale 08:15, 10 Uhr Sonntagsmorgensgottesdienst bringt es da eben nicht mehr. Neue Lieder müssen her, ansprechende Lobpreisphasen, vielleicht auch künstlerische Einlagen. Dann würde sich sicher was tun. Dann ließen sich die Menschen hier in der Umgebung ansprechen. Liebe Geschwister, ihr merkt schon, es gibt viele mögliche Antworten auf die eine Frage, wovon hängt es ab, wie sich unsere Gemeinde entwickeln wird? Wovon ist es abhängig? Welche Kraft das Evangelium von der Gnade Gottes hier in der Umgebung entfalten kann. Viele Antworten auf diese eine Frage. Aber nach dem, was wir vor 4 Wochen im Titusbrief über die christliche Lebensführung gehört haben, muss uns in dieser Aufzählung eine Antwort fehlen. Ja, wovon hängt es ab, wie das Evangelium aufgenommen wird? Die Gnade Gottes, der Pastor, die Ältesten, das Umfeld, die räumlichen Bedingungen, die Gottesdienstform. Ja, vieles von dem Genannten ist wichtig, ist richtig, keine Frage. Aber was ist mit den Gemeindegliedern selbst? Erinnern wir uns, vor 4 Wochen ging es um die rechte christliche Lebensführung. Grundlage war der Textabschnitt aus Titus 2, die Verse 1 bis 10, der ist auch heute auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt. Und Paulus gab uns da 2 Prinzipien für die rechte Lebensführung mit auf den Weg. 2 Grundsätze, an denen Gemeindeglieder ihr Verhalten messen lassen müssen. Und eins der beiden Prinzipien lautete, Christen müssen mit ihrem Lebenswandel dem Evangelium dienen. Sie müssen so leben, dass kein schlechtes Licht auf das Evangelium fällt. Ja, mehr noch, sie müssen so leben, dass sie das Evangelium positiv verstärken. Ja, man könnte es so ausdrücken, ihr Lebenswandel soll anderen Menschen Appetit auf das Evangelium machen. Außenstehende sollen zu der Erkenntnis kommen, wenn dieser Mensch da, den ich kenne, dessen Verhalten ich eben beobachtet habe, wenn dieser Mensch so handelt, weil er an das Evangelium glaubt, da muss ich diese Botschaft auch hören. Christen sollen also mit ihrem Lebenswandel im Dienst des Evangeliums stehen. Und von daher ist es ganz klar, das Ansehen des Evangeliums hängt auch ganz wesentlich von den Gemeindegliedern ab, von ihrem Verhalten, denn sie repräsentieren diese Botschaft. Es kommt darauf an, es kommt auch darauf an, was das ungläubige Umfeld von ihrem Verhalten wahrnimmt. Am Arbeitsplatz, in der Schule, im eigenen Haushalt, auf dem Wochenmarkt. Ja, das hängt nicht nur vom Pastor ab, nicht nur von den Ältesten. Die tragen zweifellos ihre Verantwortung. Aber eben nicht nur sie. Auch auf dich, lieber Bruder, auch auf dich, liebe Schwester, kommt es hier an. Und heute wollen wir in die Einzelanalyse der Verse 2 bis 10 einsteigen. In diesem wendet sich Paulus einzelnen Gruppen der Gemeinde zu und er gibt ihnen konkrete Anweisungen für ihren Lebenswandel. Und er macht da deutlich, wie ein Lebenswandel aussieht, der dem apostolischen Wort entspricht und dem Evangelium Vorschub leistet. Und heute geht es insbesondere darum, wie das bei älteren Männern aussieht. Als älterer Mann dem Evangelium dienen, das ist heute unser Thema. Ich lese uns zunächst den Text, der steht im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 2. Da schreibt Paulus, die älteren Männer fordere auf, nüchtern im Urteil, ehrbar und besonnen zu sein, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Zunächst eine Begriffserklärung. Welche Altersgruppe ist hier angesprochen? Je nachdem, welcher antiken Alterseinteilung man hier folgt, kann man da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Der Begriff im Grundtext, der bedeutet hier einfach alter Mann, beziehungsweise alte Männer. Es ist dasselbe Wort, das Zacharias von sich aussagt, als ihm der Engel die Geburt des Johannes ankündigt. Da sagt der Zacharias, woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in fortgeschrittenen Jahren. Oder in Philemon 9, da gebraucht Paulus dieses Wort für sich, wenn er schreibt, ich, Paulus, als ein Mann von Alter und Autorität, dazu jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Angesprochen sind hier in diesem Vers also ältere Männer. Aber ab wann ein Mann jetzt genau unter diese Kategorie alter Mann fiel, also ab 30, ab 40, ab 50 oder ab 60, das wissen wir nicht genau. Das Neue Testament sagt es uns nicht. Und in der übrigen griechischen Literatur finden sich unterschiedliche Alterseinteilungen. Hippokrates beispielsweise, der bezeichnet mit diesem Begriff Männer im Alter zwischen 50 und 56. Philo, ein anderer griechischer Philosoph, der gebrauchte diesen Begriff für Männer über 60. Die Männer, die Paulus hier vor Augen hat, sind zumindest über 40 Jahre alt. Vielleicht über 50 oder auch über 60 Jahre alt. Es geht hier nicht um Älteste, sondern es geht schlicht um ältere männliche Christen in der Gemeinde. Und diesen Männern kommt nach Paulus hier eine ganz bestimmte Aufgabe zu. Ihnen soll Titus mitteilen, wie sie in rechter Weise leben können, wie sie leben müssen, damit das Evangelium gefördert wird, wie sie leben sollten, damit die Rettungsbotschaft Gottes Menschen verändern kann. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist, ältere Männer müssen dem Evangelium durch einen achtbaren, oder man könnte auch sagen, durch einen ehrbaren Lebenswandel dienen. Schauen wir mal, was Paulus am Anfang von Vers 2 sagt. Dort sagt er, die älteren Männer fordere auf, nüchtern im Urteil, ehrbar und besonnen zu sein. Die Bedeutung des Begriffes, der hier mit nüchtern im Urteil übersetzt wird, hat eine große Breite. Ja, das ist ganz ähnlich, wie wir es auch im Deutschen verwenden. Wörtlich übersetzt meint dieser Begriff vorsichtig sein im Umgang mit Wein. Nüchternheit in dieser Weise meint dann, dass der Blutalkoholgehalt sich unter 0,8 Promille bewegt. Ja, also dass zumindest keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen vorliegen. Im übertragenen Sinne gebraucht, bezeichnet der Begriff aber gedankliche Nüchternheit. Nüchternheit im Denken. Hier an dieser Stelle, wie Paulus das hier gebraucht, in diesem Zusammenhang, könnte gut Nüchternheit im Zusammenhang mit Alkohol gemeint sein. Für die Männer in der griechischen Kultur und insbesondere wohl für die Männer auf Kreta gehörte exzessiver Alkoholgenuss ja zur Normalität. Bei Festmählern, ja, da gehörte das übermäßige Trinken einfach dazu. Es bildete oft das Vorspiel zu weiteren lasterhaften Handlungen, wie auch zum Beispiel sexuellen Ausschweifungen. Übermäßiger Alkoholgenuss führte bei Männern dieser Gruppe offensichtlich regelmäßig zu Kontrollverlusten. Und vor diesem Hintergrund wäre die Forderung nach Nüchternheit die Aufforderung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Ein Umgang mit Alkohol, der eben in dieser Gesellschaft alles andere als allgemein üblich war. Ältere Christen sollten in der Öffentlichkeit nicht so viel trinken, dass sie ihre Nüchternheit verlieren. Sie sollten alle Zeit im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte stehen. Sie sollten sich nicht die Blöße eines Rausches geben. Weiter fordert Paulus die älteren Männer auf, ehrbar zu sein. Hiermit ist ein beobachtbares Verhalten gemeint, das anderen Menschen Respekt abverlangt. Ein Verhalten, bei dem andere Menschen, die Zeugen dieses Verhaltens waren, denken, Respekt, Respekt, sehr gut gemacht. Ja, als Beispiel könnte vielleicht unser Wirtschaftsminister Karl Theodor Freiherr von und zu Gutenberg gelten. Dieser vergleichsweise ja, junge und unerfahrene Mann übernahm im Frühjahr dieses Jahres das Wirtschaftsministerium. Und bedenken wir, er übernahm dieses Ministerium in einer schwierigen Zeit. Finanzkrise, noch schlimmer, Opel-Krise. Doch Medien und Bevölkerung waren sich in der Bewertung des Verhaltens dieses Mannes recht schnell einig. Das Medienecho war fast durchgehend positiv und im allwöchentlichen Deutschland-Trend setzte er sich ja sogar gegen Angela Merkel durch. Er steht an der Spitze, oder stand er zumindest an der Spitze. Da wird ja jeweils die Beliebtheit der einzelnen Politiker ermittelt. Versteht mich nicht falsch. Paulus geht es hier nicht darum, dass die älteren Männer beliebt sind. Sie sollen nicht everybody's darling werden. Es geht hier um ein vorbildliches Verhalten, das anderen Menschen Respekt einflößt, dass sie anerkennen, ja, dass sie anerkennen müssen, dass durch die Umwelt wahrgenommen beobachtete Verhalten soll eben so sein, dass andere ja bildlich vor ihnen den Hut ziehen und es als vorbildlich anerkennen. Ja, mehr noch, der Begriff, der hier steht, da ist jemand im Blick, der seine Ehrbarkeit und Würde einem höheren Bürgerrecht verdankt. Eine Person, die nicht nur Respekt, sondern auch Ehrfurcht und Verehrung einflößt. Ein Verhalten, das etwas Ehrfurchtgebietendes an sich trägt, das aber nicht abweist, nicht von sich stößt, sondern im Gegenteil anzieht und einlädt. An dritter Stelle fordert Paulus die alten Männer dazu auf, besonnen zu sein. Hiermit ist ein zurückhaltendes, ein maßvolles, ein beherrschtes Verhalten gemeint. Der Begriff kennzeichnet einen Menschen von gesundem Verstand. Ein Mensch, der seine eigene Freiheit und seine Möglichkeiten durch richtiges Denken begrenzt. Ja, der eben Selbstbeherrschung in der Zügelung all der Leidenschaften und Begierden zeigt, die einen so ergreifen können. Nüchternheit, Ehrbarkeit und Besonnenheit. Diese drei Merkmale, diese drei Eigenschaften sollen das Verhalten älterer Männer kennzeichnen. Und insbesondere sollten diese Eigenschaften die Männer der Gemeinde in Kreta prägen. Aber warum genau diese? Was will Paulus damit deutlich machen? Wahrscheinlich macht es Paulus hier ähnlich wie in Kapitel 1, Verse 7 bis 9. Da gab er dem Titus einen Kodex für das Verhalten der auszuwählenden Ältesten. Auch da zählte Paulus Charaktereigenschaften auf. Charaktereigenschaften, wie sie ein Gemeindeleiter haben sollte. Und er bediente sich da ja einer Liste. Solche Listen waren zu Paulus Zeiten sehr gebräuchlich. Sie wurden von Philosophen benutzt, um ethisches Verhalten zu beschreiben und um ethisches Verhalten auch zu beurteilen. Und Paulus bediente sich da dieser Liste, um die eine Botschaft rüberzubringen: Ein Gemeindeleiter muss ein achtbares Leben führen. Es müssen Leute sein, deren Lebenswandel allgemein als vorbildlich gilt. Ein Lebenswandel, der öffentlichen Respekt verdient. Ja, es ging ihm da, so kann man glaube ich sagen, nicht um jede einzelne Eigenschaft, sondern um die Forderung nach einem anerkannt achtbaren Lebenswandel. Und dann ganz ähnlich ist es hier an dieser Stelle, indem Paulus eben diese drei Tugenden aufführt, Nüchternheit, Ehrbarkeit und Besonnenheit, bedient er sich eben auch ja, der in der damaligen Zeit bekannter Signalwörter. Begriffe, die im Zusammenhang mit der Beschreibung einer tugendhaften Lebensführung gebräuchlich waren. Eine Lebensführung ohne übermäßigen Genuss, ohne Ausschweifung, ohne Zügellosigkeit, ja ohne Torheit. Eine Lebensführung, wie sie von den griechischen Philosophen als Ideal gerühmt wurde. Die damalige Gesellschaft war ja alles andere als ideal, das hatten wir ja gehört. Aber es gab ganz offensichtlich dennoch ein Wissen darum, welche Lebensführung anerkennenswert ist. Das ist übrigens auch heute der Fall. Beispielsweise hat der Stern im Jahr 2005 eine Befragung zum Thema Werte gemacht. Und als Ergebnis kam raus, dass die Deutschen Ehrlichkeit, Fairness und Gerechtigkeit als die wichtigsten Werte ansehen. Ja, da gab es eine Skala von 1 bis 100. Der Wert 1 bedeutet gar nichts, gar nicht wichtig. Und der Wert 100 sehr wichtig. Und da bekamen diese drei Werte, Ehrlichkeit, Fairness und Gerechtigkeit, jeweils 92 Punkte. Das finde ich ganz erstaunlich. Gleich danach kamen weitere Werte, die uns ganz vertraut sind, wie Treue, Verlässlichkeit, Verantwortung und Pflichtbewusstsein, jeweils 91 Punkte. Dann noch Respekt und Anstand mit jeweils 89 Punkten. Wenn man in die Gesellschaft hineinblickt, sollte man diese Zustimmung ja gar nicht für möglich halten. Also sowohl in der kretischen als auch in unserer Gesellschaft gab bzw. gibt es ein theoretisches Wissen, zumindest ein theoretisches Wissen um die rechte Lebensführung. Und Paulus fordert hier in unserem Text von den älteren Männern der Gemeinde, ein solches tugendhaftes Leben zu führen. Einen solchen Lebenswandel, der Anerkennung in der Umgebung findet. Ein Leben, das Respekt ja Ehrfurcht einflößt. Paulus hat hier aber nichts Übermenschliches im Sinn, sondern es geht ihm hier um den Lebenswandel, der sich aus der Verbindung mit Christus ergibt. Ein älterer Christ lebt ein verändertes Leben, beziehungsweise er ist verpflichtet, ein solches zu leben, anders zu leben, als seine Umgebung es tut. Also Paulus denkt hier nicht an Superman, sondern Ehrlichkeit, Fairness, Gerechtigkeit, Treue, Verlässlichkeit, Verantwortung, Respekt, Anstand und Pflichtbewusstsein, all dies sind Werte, die sich bei einem älteren Christen finden sollten. Es ist eine Lebensführung, wie sie sich aus der Verbindung mit Christus ergibt. Paulus nimmt hier die Sprache der Philosophen auf und macht klar, in Christus und nur in Christus ist ein solches Leben möglich. Die älteren Christen, die Männer, sollten einen solchen Lebenswandel führen. Bedenken wir auch die damalige Sozialstruktur. Damals lebte man ja in großen Haushalten zusammen. Ein solcher Haushalt, genannt Oikos, der umfasste die Familie, die Bediensteten, die Sklaven, das Land, die Gebäude und alles bewegliche Inventar. Und das Familienoberhaupt war der Hausherr. Er herrschte über Bedienstete, über Sklaven, aber eben auch über Frau, Kinder und selbst über die im Haushalt lebenden erwachsenen Söhne und deren Frauen. Dem Hausherrn kam in diesem System somit die entscheidende Bedeutung zu. Was er vorgab, das wurde gemacht. Alle Augen, wenn man so will, waren auf ihn gerichtet. Alle orientierten sich an ihm. Und dieser Hausherr war es auch, der die meisten Außenkontakte hatte. Sein Verhalten bekam Außenstehende zu Gesicht. Und die konnten sein christliches Bekenntnis leicht an seinem Verhalten messen. Und einige der hier in unseren Versen angesprochenen Altersgruppe waren wahrscheinlich solche Hausherren. Ihr Lebenswandel hatte damit einen großen Einfluss auf andere. Und er fand zu einem großen Teil auch in der Öffentlichkeit statt. Von daher die Wichtigkeit der Ermahnung zu einem achtbaren Lebenswandel. Fehltritte in diesem Bereich wären auf das Evangelium zurückgefallen. Aber bei der Anwendung auf uns können wir fragen, ist das denn heute noch so? Die Gesellschaft hat sich doch grundlegend geändert. Wir leben doch nicht mehr in Großhaushalten, in denen der Vater als Oberhaupt herrscht. Orientiert sich heute überhaupt noch jemand an älteren Männern? Ist ihr Verhalten in der Öffentlichkeit überhaupt noch von Belang? Nun, ich denke schon. Auch heute ist ja die Familie Keimzelle unserer Gesellschaft. Immer noch. Der Vater, auch der ältere Vater, hat da großen Einfluss. Und Öffentlichkeitskontakte haben ältere Männer ja auch immer noch. Und die Menschen beobachten. Sie schauen auf das Leben und bewerten danach das Evangelium. Von daher ist klar, liebe ältere Männer, achtet auf euren Lebenswandel. Bedenkt eure hohe Verantwortung. Ihr steht unter Observation. Orientiert euch in eurem Handeln auch außerhalb der Gemeinde an Christus. Trinkt nicht zu viel, lügt nicht, beleidigt andere nicht, stiehlt nicht, erweist anderen Menschen Treue, gebt euch nicht den Ausschweifungen hin, esst nicht immer übermäßig, haltet euren Leib im Griff. Führt auch außerhalb der Gemeinde einen Lebenswandel, der Würde ausstrahlt und Respekt verdient. So könnt ihr dem Evangelium dienen. Verstehen wir, was da für eine Chance drin liegt? Nicht jeder muss predigen. Es geht nicht darum, gewaltige Taten zu vollbringen. Es geht nicht darum, den Arbeitskollegen, so wichtig das ist, so schön das ist, wenn man das macht, aber man muss nicht jeden Tag den Arbeitskollegen das Evangelium sagen. Sondern es geht schlicht um das Verhalten an dem Platz, an dem Gott uns hingestellt hat. Da sollen wir uns bewähren. Und wenn wir das tun, dann tun wir dem Evangelium den rechten Dienst. Dann leben wir zur Ehre des Evangeliums. Ältere Männer können und müssen dem Evangelium dienen, durch einen achtbaren Lebenswandel. Das ist das Erste, was wir hier feststellen können. Paulus nennt uns im Vers 2 aber noch ein weiteres. Er fordert von älteren Männern einen dynamischen Glauben. Lesen wir nochmal Vers 2. Die älteren Männer fordere auf, nüchtern im Urteil, ehrbar und besonnen zu sein, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Ältere Männer sollen sich nach Paulus durch geistliche Gesundheit auszeichnen. Der Begriff der Gesundheit ist uns im Titusbrief ja schon mehrfach begegnet. Kapitel 1, Vers 9, da fordert Paulus von Ältesten die Fähigkeit, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Kapitel 1, Verse 10 bis 16, da beschreibt Paulus die Irrlehrer. Und er macht klar, diese Leute sind alles andere als gesund. Lehre und Leben dieser Irrlehrer macht klar, die sind krank, geistlich krank, todkrank. Titus sollte sie streng zurechtweisen, nur so bestand noch Hoffnung darauf, dass sie genesen können. Und zuletzt Vers 1, direkt hier vor unserem Predigtext, da fordert Paulus den Titus ja auf, die Gemeinde in ethischen Fragen entsprechend der gesunden Lehre zu unterweisen. Der Begriff geistliche Gesundheit ist hier insoweit nichts Neues. Die älteren Männer der Gemeinde sollen auf geistlichem Gebiet umfassend gesund sein. Was nennt Paulus da? Zuerst nennt er den Glauben. Sie sollen gesund im Glauben sein. Glaube beschreibt an dieser Stelle hier nicht einen Inhalt. Es ist hier also nicht gemeint, was geglaubt wird. Es geht nicht um die Reinheit der Lehre, sondern hier geht es um die Tätigkeit des Glaubens, die Aktivität des Glaubens. Es geht um die glaubende Reaktion des Menschen gegenüber dem Evangelium, gegenüber Christus und Gott. Glaube bezeichnet hier also zunächst etwas Unsichtbares, eine Haltung, die für andere nicht sichtbar ist. Es beschreibt die unsichtbare Seite der christlichen Existenz. Dann spricht Paulus von der Liebe. Er sagt, sie sollen gesund sein in der Liebe. Liebe meint hier den geistlichen Dienst an anderen. Die tätige Liebe, die der inneren Überzeugung des Glaubens entspringt. Ja, diese Liebe, die ist im Gegensatz zum Glauben eben sichtbar. Ja, man kann sagen, es ist die sichtbare Ausprägung des unsichtbaren Glaubens. Ja, hier geht es um die Glaubenswerke. Beides gehört hier zusammen. Glaube auf der einen und tätige Liebe auf der anderen Seite. Sie bilden die beiden Seiten derselben Münze. Ja, sie fassen die ganze Existenz des Christen zusammen. Beispielsweise sagt Paulus das in Galater 5, Vers 6. Da sagt er, wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Dann spricht Paulus noch von Standhaftigkeit. Sie sollen gesund sein in der Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit oder Geduld, die vervollständigt hier das Bild von der geistlichen Gesundheit. Christen leben ja noch in der Hoffnung. Der überwiegende Teil dessen, was sie glauben, ja, ist noch nicht greifbar, ist noch nicht sichtbar. Und insoweit ist hier auf der Erde noch Ausdauer vonnöten, damit sie am Glauben festhalten können. Der Glaube muss sich in alltäglichen Schwierigkeiten bewähren. Wir haben es gehört, in Kreta gab es viele Schwierigkeiten. Da war Druck. Paulus fordert von den älteren Männern in den Gemeinden auf Kreta diese geistlichen Tugenden. Gesundheit im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Und alle diese Tugenden sprechen von einem dynamischen Glauben, von einem herzlichen Vertrauen gegenüber Christus und seinem Wort, von einer tätigen Liebe gegenüber anderen, ja von einem höchst praktischen Glauben, von einem Leben voller guter Werke und von einem Glauben, der auch Ablehnung und Frustration zu tragen vermag. Ein Glauben, der in allen Schwierigkeiten beständig an Christus festhält. Ein unerschütterlicher, tätiger, lebendiger Glaube, der sich immer wieder voller Vertrauen an Christus hängt. Ja, einen solchen Glauben, eine solch geistliche Gesundheit fordert Paulus hier von älteren Männern. Und bedenken wir, nicht nur vom Pastor, nicht nur von den Ältesten, sondern von jedem älteren männlichen Christen in der Gemeinde. Da kommt die Frage auf, warum fordert er das nicht von allen? Wir werden in den kommenden Wochen ja auf die Anweisungen in Sachen Ethik für die anderen Gemeindegruppen kommen. Aber ist geistliche Gesundheit nicht ein Thema, das uns alle angeht? Ist das nicht für alle Christen relevant? Doch sicher. Aber denken wir an den sozialen Hintergrund, vor dem Paulus hier seinen Brief schreibt. Denken wir an den griechischen Haushalt und an die herausragende Position des Hausherrn. An ihm orientieren sich die anderen Haushaltsangehörigen. An ihm mussten sie sich orientieren. Was er vorgab, wurde gemacht, auch in religiösen Angelegenheiten. Und ich denke, auch diesbezüglich hat auch heute noch das Vorbild älterer Männer Gewicht. Auch heute noch haben sie einen wichtigen Platz in der Familie, auch in der Gemeinde. Und können durch eine dynamische Glaubenspraxis ohne große Worte predigen. Viele orientieren sich an ihm, beispielsweise die Kinder, aber auch die Erwachsenen. Ob nun bewusst oder auch unbewusst, gewollt oder auch ungewollt, das Evangelium kann auf diese Weise auf jeden Fall geziert werden. Gerade auch für junge männliche Christen ist das positive Glaubensvorbild älterer Männer wichtig. Denn in ihnen begegnen ihnen Menschen mit Erfahrung, deren Leben deutlich macht, dass der Glaube durchträgt. Dass man am Glauben festhalten kann oder besser gesagt, dass Gott uns den Glauben bewahrt. Durch alle Schwierigkeiten hindurch, dass er uns hält. Aber auch die ungläubige Umwelt soll durch den dynamischen Glauben angesprochen werden. Sie sollen an ihnen sehen können, wie Christen leben, wie sie trotz aller Not an ihrer Hoffnung festhalten. Liebe Geschwister, die alten Männer in unserer Gemeinde sollen, ja müssen einen lebendigen, einen dynamischen Glauben pflegen. Dies sollte erst einmal in ihrem Eigeninteresse liegen. Jeder muss an seiner geistlichen Gesundheit interessiert sein. Aber mehr noch, es liegt im Interesse der gesamten Gemeinde, dass die älteren Brüder geistlich gesund sind. Denn bedenken wir, Paulus sagt ja, dass die Christen verpflichtet sind, durch ihren Lebenswandel auf Kreta das Evangelium zu fördern. Ihr Lebenswandel soll eine nicht hörbare, aber sichtbare Predigt als sehbare, aber nicht hörbare Predigt dem Evangelium dienen. Ihr Verhalten soll eine Zierde dieser Rettungsbotschaft sein. Es schmücken. Und da hat jeder seine Aufgabe. Jeder steht in der Einflusssphäre, ja, die nur er erreicht. Wir alle müssen dementsprechend ein vitales Interesse daran haben, dass das Evangelium hier in Osnabrück seine volle Wirkung entfalten kann. Und das setzt voraus, dass die älteren Männer in unserer Gemeinde geistlich gesund sind. Sie haben Einfluss, sie stehen unter Beobachtung. Wenn du selbst in dieser Altersgruppe fällst, über 40, über 50, über 60, und du feststellst, bei mir stimmt da was nicht, über die Jahre ist was verloren gegangen, das Evangelium von der Gnade Gottes erscheint mir belanglos, Liebe übe ich allenfalls noch aus Pflichtgefühl, dann hol dir Hilfe. Wende dich an Christus. Fliehe zu ihm und bitte ihn, dir die erste Liebe zu schenken. Wende dich auch an Geschwister in der Gemeinde. Bitte sie, mit dir zu beten. Frag sie, ob sie mit dir zusammen Bibel lesen, mit dir beten. Sie werden dir sicher gerne helfen. Aber auch wir alle, achten wir auf unsere älteren Brüder. Unterstützen wir sie, helfen wir ihnen dabei, geistlich gesund zu sein.